Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Und ich grüße heute, oder wir begrüßen, denn Matthias ist ja natürlich auch wieder am Start, heute den Markus T. Müller. Er ist Co-Founder und er ist CEO von NuiCare. Ja, herzlich willkommen, lieber Markus. Was muss man über dich wissen, damit man so ein kleines Bild als Hörer ja, im Kopf hat?
Ja, hallo zusammen erstmal und vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ein kleines Bild. Also das kleine Bild würde so aussehen. Ich bin seit 22 Jahren Unternehmer, habe ursprünglich mal Jura studiert, aber meine erste Firma dann schon während dem Studium gegründet. Habe mich immer mit Software und IT beschäftigt. Jetzt seit 5 Jahren im Bereich Gesundheit unterwegs. Bin in den Gesundheitsbereich durch meine ehrenamtliche Tätigkeit als Hospizbegleiter gekommen. Und ja, mit Nui sind wir jetzt eben seit 5 Jahren unterwegs, um pflegende Angehörige zu unterstützen dabei, die Pflegereise ein bisschen besser in den Griff zu kriegen und dabei nicht gesundheitliche Schäden zu nehmen.
Gut, also erstmal von mir auch herzlich willkommen, lieber Markus. Direkt da die Frage angeschlossen, du hast gerade schon ein bisschen so angedeutet, der Weg vor 5 Jahren in das Gesundheitswesen und dort zu gründen mit den ganzen Herausforderungen, war das dann tatsächlich diese Hospizbegleitung, die zu dir diesen Impuls gegeben hat, wo du gesagt hast, okay, es ist jetzt der Zeitpunkt, tatsächlich in diese Branche zu gehen und NuiCare zu gründen? Oder gab es nochmal einen anderen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das war eben in der gesamten Kette, Journey, wie auch immer, dann zu der Entscheidung oder die logische Konsequenz daraus?
Also da muss ich ein bisschen ausholen, weil wie ich in das Gesundheitswesen gekommen bin, ist ein bisschen komplexer. Ich habe meine erste Firma damals, ja 2011, verkauft. Bin dann zu dem Unternehmen, das uns gekauft hat, das war damals BlackBerry, gegangen und habe da als Manager 4 Jahre meine Zeit verbracht und habe irgendwann dann Anfang 2015 entschieden, dass ich jetzt nicht in einem Konzern alt werden möchte, sondern bin dann wieder rausgegangen dort und habe mir dann erstmal eine Auszeit genommen, wie man das so macht, erstmal ein Jahr gereist und habe dann gesagt, okay, wenn ich wieder gründe, und das wollte ich auf jeden Fall, das wusste ich, dass ich das will, dann muss es zum einen was anderes sein als das, was ich als erstes gemacht habe, weil ich niemand bin, der irgendwie in den gleichen Spuren zu lange fahren kann. Das wird mir dann zu langweilig. Und zum Zweiten muss es was sein, wo ich nicht nur kognitiv merke, spüre, das ist ein Riesenmarkt, das ist ein tolles Produkt, das ist eine tolle Chance, eine Unternehmung aufzubauen, sondern es muss auch was sein, was mich emotional begeistert. Also was mich emotional zieht und wo ich eine Leidenschaft dafür habe und wo ich spüre, das interessiert mich wirklich, das Thema. Also auch emotional interessieren und nicht nur im Verstand. Und da habe ich tatsächlich lange gebraucht, um auf diese Idee zu kommen, beziehungsweise das war gar nicht meine Idee, sondern ich habe jemanden getroffen, der diese Idee hatte und die hat dann sofort gezündet bei mir, weil ich eben tatsächlich nebenbei schon eben jetzt seit 8 Jahren jetzt Hospizbegleiter bin und in dieser Tätigkeit eben ehrenamtlich viel mache. Ich bin auch im Vorstand von einem Hospizverein in München, mit dem wir gerade ein Hospiz- und Palliativzentrum bauen, ein stationäres auch. Wir sind eigentlich ein ambulanter Dienst. Und mit diesem Dienst bin ich auf der einen Seite eben im Vorstand und gehe auf der anderen Seite aber auch als Hospizbegleiter jede Woche zu jemandem nach Hause, der im Sterben liegt. Und da habe ich natürlich viel mit Angehörigen zu tun gehabt, habe die kennengelernt, habe auch deren Sorgen und Nöte kennengelernt und habe dann, als ich jemanden getroffen habe, den Christian Ehl, der eben diese Idee hatte zu Nui, sofort sozusagen diese Verbindung herstellen können und sagen können, das ist ja perfekt. Meine Erfahrung im Bereich IT-Software kann ich mit einbringen. Ich erlebe das Problem, was du gerade beschreibst, täglich oder wöchentlich bei meinen Hospizbegleiter-Tätigkeiten. Insofern ist das ein super Win-Win. Und das war sozusagen das erste Mal tatsächlich. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis ich diesen Moment hatte, also vom Beginn der Suche bis zur Gründung, dass ich eben nicht nur gemerkt habe, das ist ein großer Markt, das ist ein spannendes Produkt, das ist auch was Neues und was Innovatives, sondern mich zieht es da auch. Also mich zieht es emotional zu diesem Thema. Und ja, dadurch bin ich sozusagen mehr oder weniger in diesen Gesundheitsmarkt gestolpert. Und ich muss auch sagen, als ich da begonnen habe, war schon die eine oder andere Hürde zu überwinden. Wenn man den Gesundheitsmarkt nicht kennt, nicht versteht, wie das deutsche Gesundheitssystem funktioniert, ist das gar nicht so einfach. Ich habe mal eine kennengelernt bei einer Veranstaltung, die hatte mir gesagt, sie kommt aus dem Bankwesen, war 10 Jahre in großen Banken unterwegs und ist jetzt seit 8 Jahren bei einer Versicherung, seit 8 Monaten und sagt, sie hat es nicht geschafft, in 8 Monaten das deutsche Gesundheitssystem zu verstehen. Und sie meinte, sie hält sich jetzt nicht für nicht wirklich nicht intelligent, aber sie sagt, das System ist so komplex, dass man da eben anscheinend länger dafür braucht.
Nichtsdestotrotz konntest du ja jetzt auf eine unternehmerische Erfahrung zurückgreifen, die schon langjährig ist. Also ich meine, wir haben ja auch viele Hörer und Hörerinnen, die vielleicht das erste Mal Unternehmer, Unternehmerin werden. Was würdest du denn da sagen? Was hat dich da trotzdem auch in so einem, ja auch mit dem Hintergrund, dass der Markt nicht ganz einfach ist, aber was hast du da mitnehmen können, wo du sagst, hey, das hat mir auf jeden Fall schon mal geholfen, da besser Fuß zu fassen?
Ja, also ich meine, ich war ja auch damals ein First-Time-Founder als Student. Damals gab es auch noch, muss man sagen, das war 2002, deutlich weniger Unterstützung an Unis. Gab es keine Inkubatoren, es gab keine Entrepreneurship-Center, es gab eigentlich gar nichts. Es gab damals bei der IHK Existenzgründerberatungen, die sich normalerweise mit Bäckern und Metzgern rumgeschlagen haben, die keine Ahnung von irgendwie Startups hatten. Und insofern musste man sich halt da viel selber aneignen. Und das ist natürlich schon so tatsächlich, dass wenn man das zweite Mal gründet, man dann vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht mehr macht. Nichtsdestotrotz macht man halt dann andere Fehler. Ja, also es sind bestimmte Dinge, die man eben weiß. Man weiß zum Beispiel, dass wenn mal ein Investor absagt, im Zweifel ein anderer kommt, vielleicht sogar ein besserer kommt. Ich kann mich erinnern, bei unserer ersten Finanzierungsrunde 2005 beim ersten Unternehmen, da war halt dann, wenn der eine Investor abgesagt hat, war erstmal Riesentrauer und oh Gott, finden wir noch einen weiteren und was machen wir jetzt und so weiter. Und da kamen dann die besten Investoren, die wir uns damals hätten wünschen können. Also das sind so Erfahrungen, die man macht. Man wird entspannter, man wird ein bisschen ruhiger. Man weiß, dass auch Misserfolge am Schluss dann doch wieder eben zu Erfolgen führen können. Und das sind, glaube ich, eher so psychologische Learnings als jetzt irgendwie Facts. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein paar Facts. Man gründet zum Beispiel mit einem Investment-Vehikel, was ich beim ersten Mal nicht getan habe. Also da habe ich sozusagen bei einem Exit dann voll auch versteuern dürfen. Beim zweiten Mal baut man eben erstmal eine UG oder eine GmbH und beteiligt sich dann mit der an dem Unternehmen. Das sind alles so Learnings sozusagen, die man halt dann weiß. Man weiß, was ein ESOP ist, also was ein Employment Stock Option Plan ist, muss sich das nicht von der Pike auf aneignen. Man macht das auch von Beginn an und nicht erst später, weil man weiß, dass es ein sinnvolles Tool ist. Bei meiner ersten Firma haben wir das auch gehabt. Jeder Mitarbeiter hatte Anteile und das hat sich natürlich beim Exit dann auch positiv auf alle ausgewirkt. Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die ich jetzt aufzählen könnte, die man dann beim zweiten Mal vielleicht anders macht. Nichtsdestotrotz merke ich auch jetzt bei der zweiten Gründung, also ist die dritte Gründung, ich habe zwischendurch noch ein anderes Unternehmen mitgegründet, dass trotzdem man natürlich weiterhin Fehler macht und Herausforderungen hat und es jetzt nicht so ist, dass man als Serial Entrepreneur sagt, es ist ein Unternehmen zu gründen, ist einfach, aber das dann hochzuziehen, würde es einfacher werden. Dass die Herausforderungen bleiben und, glaube ich, eine Firma wirklich zum Erfolg zu führen, ist ein Wahnsinnsmarathon. Braucht wahnsinnig viel Energie und Power und Durchhaltevermögen. Und ich merke jetzt allerdings, das ist vielleicht auch ein Unterschied zum ersten Mal, dass diese emotionale Bindung, die ich zu dem Thema habe, dass die mich nochmal stärker an das Thema bindet und mich nochmal stärker sozusagen vielleicht durchhalten lässt. Also ich glaube, dass es für mich keine Option wäre, jetzt zu sagen, gut, das Businessmodell ist gescheitert, wir machen die Firma zu, sondern dann würde ich quasi alles tun, um zu versuchen, irgendwie dieses Problem, was es ja gibt, faktisch, was ja da ist, was ich ja sehe jeden Tag, was ich kenne, das irgendwie zu lösen. Und das wäre vielleicht bei einer Sache, wo ich jetzt nur den Markt sehe, nur das Produkt und die Chance sehe, dann vielleicht nicht so, weil ich dann sagen würde, gut, hat nicht geklappt, nächstes Thema.
Lass mich da mal ganz kurz nochmal reingehen, weil da kommt ja dann auch oft die Frage, wann sollte ich es dann vielleicht doch lassen? Oder also wann ist das Problem vielleicht gar kein Problem, das sich für meine Zielgruppe denn auch so stellt, dass sie dafür Geld ausgeben? Was würdest du da raten? Weil die Frage hatte ich lustigerweise erst gestern wieder im 1-zu-1-Gespräch, wo jemand gesagt hat, ja, er ist eigentlich super überzeugt von der Idee und auch grundsätzliches Interesse auf dem Markt da, aber er kriegt es einfach nicht so hin, dass er es monetarisiert.
Ja, diese Frage quasi, wie lange reitet man totes Pferd? Also wann ist sozusagen der richtige Zeitpunkt dann auch, den Absprung zu schaffen, ist eine schwierige tatsächlich. Habe ich mich auch oft gefragt. Ich hatte den Punkt noch nie, muss ich sagen. Ich war in der Situation noch nicht. Ich glaube, dass bei uns war es auch schwierig. Wir sind jetzt 5 Jahre alt mit Nui. Wir haben am Anfang auch verschiedenste Go-to-Market, also Monetarisierungswege geprüft und die alle nicht erfolgreich waren und haben jetzt endlich einen gefunden, der funktioniert. Insofern würde ich so jemandem wahrscheinlich raten, wenn er der Meinung ist, es liegt wirklich nur in Anführungszeichen an der Monetarisierung, einfach einen anderen Payer zu finden. Also wen gibt es, der unter Umständen für dieses Produkt zahlen könnte? Bei uns war das eben nicht der Endnutzer, sondern bei uns waren es dann am Schluss die Versicherer. Da muss man auch ein bisschen Glück dann mit dem Timing haben. Im deutschen Markt ist ja, also der Gesundheitsmarkt ist ja stark reguliert. Das heißt, es braucht dann auch die gesetzlichen Grundlagen dafür. Die gibt es jetzt seit 1,5 Jahren für uns, für unser Thema. Insofern sind es auch Timing-Fragen. Vor 10, 15 Jahren gab es andere Firmen, die dasselbe versucht haben wie wir, die ich übrigens zur Gründung dann auch befragt habe natürlich, die mir alle gesagt haben, das klappt nie, haben wir schon versucht, das ist keine Chance, Monetarisierung ist schwierig, Zielgruppe erreichen ist schwierig. Also manchmal braucht man auch ein Quäntchen Glück, um die richtige Zeit zu erwischen für so ein Produkt. Am Ende des Tages würde ich so jemanden, der wirklich vom Produkt überzeugt ist, der auch Feedback von Nutzern hat, die sagen, das ist ein richtig cooles Produkt und gut und hilft mir, würde ich empfehlen, einfach ein bisschen kreativ andere Payer eben zu suchen. Wir haben zum Beispiel damals versucht, Unternehmen an Bord zu holen und zu sagen, liebe Unternehmen, ihr habt Mitarbeiter, die sind pflegende Angehörige. Die Mitarbeiter, die sind in dieser Zeit sehr belastet, sind deutlich weniger produktiv im Unternehmen, sind deutlich häufiger krank, fallen häufiger aus. Wenn ihr die nicht unterstützt bei der Sache, dann verliert ihr die ganz und dann quasi einen neuen Mitarbeiter wieder zu rekrutieren, kostet viel Geld. Gibt es auch Studien dazu, die sagen, so ein Unternehmen kostet ungefähr, also so ein pflegender Mitarbeiter kostet ein Unternehmen 15.000 Euro im Jahr. Also da haben wir auch versucht, dann den Weg zu gehen, haben am Schluss festgestellt, die Budgets sind zu klein bei den Firmen, aber wie gesagt, das sind so Wege, eben sich einfach umzugucken und zu schauen, wer könnte denn noch so bezahlen dafür. Und wie gesagt, letztlich die Frage, wann reite ich das tote Pferd nicht mehr, ist eine super schwierige, glaube ich, gibt es keinen Standardsatz, keinen Standardtipp, den man geben kann, sondern das muss man dann am Ende spüren.
Das ist eine super Überleitung, Markus, jetzt tatsächlich. Wir haben jetzt ganz viel schon gesprochen und du hast jetzt gerade auch am Schluss mal erwähnt, welchen Weg ihr gegangen seid, also für pflegende Angehörige. Jetzt lasst uns mal in eure Lösung reingehen, also tatsächlich, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen ein Bild bekommen, was macht ihr mit NuiCare? Kannst du da mal kurz uns abholen, bitte?
Gerne. Also vielleicht erzähle ich so ein bisschen die Geschichte, wie NuiCare entstanden ist und wie wir das Produkt entwickelt haben. Also die Idee oder sagen wir mal das Problem, dass pflegende Angehörige stark belastet sind, hatte ich gesagt, habe ich ja eben aus erster Hand erfahren. Es gibt auch Studien dazu, die sagen, dass 50-60% aller pflegenden Angehörigen irgendwann mal in einem Burnout landen oder in einer Depression landen. Viele von denen werden danach selbst pflegebedürftig, werden krank. Also es ist einfach ein faktisches Problem. Das sieht man, das habe ich eben erkannt. Und jetzt war die Frage quasi, wie hilft man denen? Das haben wir dann zu Beginn erstmal so angegangen, dass wir mit über 200 dieser pflegenden Angehörigen Interviews geführt haben, über einen längeren Zeitraum natürlich. Was gar nicht so einfach war, weil die aktuell Pflegenden eigentlich sagen, ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss meinen Angehörigen pflegen. Wenn ich jetzt eine Stunde mich da rausziehe, dann brauche ich jemanden, der den in der Zeit pflegt. Deswegen haben wir oft mit ehemals pflegenden Angehörigen gesprochen, also die das schon hinter sich haben und die dann auch gerne bereit waren, dieses Wissen weiterzugeben, weil sie sagen, wenn wir irgendwie helfen können, das für die nachfolgende Generation einfacher zu machen, dann tun wir das. Und da kam oft der Satz oder da kam oft die Idee, also wenn ich jetzt in einem komplett freien Szenario mir einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre das so, dass ich am liebsten jeden Tag neben mir einen Pflegeexperten hätte, der rund um die Uhr da ist, der mir alle Fragen beantwortet, aber nicht nur das, sondern der mich auch proaktiv auf Dinge hinweist, die ich vielleicht gar nicht sehe. Und das ist natürlich schwer vorstellbar, so eine Vision, dass man so viele Menschen findet, die das tun, aber man könnte natürlich so eine Vision gut auf einen digitalen Companion, digitalen Avatar übertragen und das ist eigentlich auch unsere Vision, dass wir mittelfristig, langfristig eben so eine Art digitalen Companion schaffen, der eben genau diese Funktion ausübt, der mich sozusagen immer begleitet, der immer bei mir ist, der auch so viel weiß über mich oder über die Pflegesituation, dass er eben auch proaktiv auf Dinge hinweisen kann und mich eben aufmerksam machen kann auf Dinge, die ich vielleicht gar nicht selber in dem Moment auf dem Schirm habe und mir natürlich alle Fragen beantworten kann und mir helfen kann bei dieser Pflegereise. Das ist unsere Vision und jetzt haben wir uns eben auf den Weg gemacht und haben begonnen damit, indem wir im Wesentlichen das Produkt in drei Kategorien eingeteilt haben. Die erste Kategorie, da geht es darum, dass ich ein Netzwerk bilde, also mir ein Netzwerk bilde, zum einen mein eigenes. Das heißt, ich kann meine Geschwister dort einladen in die App, ich kann Nachbarn einladen, ich kann Freunde einladen, die bei dem Pflegefall irgendwie vielleicht unterstützend tätig sein können. Also mein privates Netzwerk sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir ein Netzwerk von Nui. Wir haben Pflegeexperten bei uns im Team, Pflegeexpertinnen, die per Chat oder per Telefon zur Verfügung stehen. Also ich kann mich mit denen austauschen, kann denen Fragen stellen. Und zum Dritten haben wir ein Netzwerk geschaffen unter den pflegenden Angehörigen, das nennen wir Forum. Das heißt, die Angehörigen können sich alle, also alle NUI-Nutzer, die Lust haben dazu, man muss da zustimmen, können sich in einem Forum austauschen zu verschiedenen Themen. Da gibt es dann eine Kategorie, die heißt Demenz. Und dann kann ich eben, wenn ich einen demenzkranken Pflegebedürftigen habe, da reingehen und kann mich da austauschen mit anderen Betroffenen, die vielleicht Tipps haben oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie, da geht es um Wissen. Weil ich natürlich als pflegender Angehöriger oft über Nacht in so eine Pflegesituation komme und ja kein Experte bin. Also in den meisten Fällen bin ich Pflegeleihe, habe keine Ahnung, wie ich mit einem Demenzkranken umgehe, mit einem Schlaganfallpatienten umgehe, wenn jemand einen gelähmten Arm hat. Was tue ich dann? Wie reiche ich jemandem Essen und Trinken an zum Beispiel? Und diese ganzen Dinge muss ich ja irgendwie mir aneignen. Und da haben wir einen Ratgeber, der sehr einfach und sehr praxisnah genau dieses Wissen überträgt, dieses Wissen weitergibt und mich quasi da informiert. Und der dritte Bereich, da geht es um die ganze administrativen Dschungel in Deutschland. Die Frage, welche Anträge muss ich stellen oder kann ich stellen? Wo kriege ich finanzielle Unterstützung? Wo gibt's, was für Leistungen gibt es, die mir helfen können? Mal nur ein Beispiel nennen. Ich kann beispielsweise als pflegender Angehöriger, wenn ich mal weg muss und einkaufen gehe oder zum Arzt muss, kann ich eine Nachbarn rüberholen, wenn der Lust hat. Und dann passt der auf meinen Pflegebedürftigen auf und ich bekomme dieses Geld, was ich dem bezahle, bekomme ich von der Kasse erstattet. Das nennt man Verhinderungspflege. Das sind so Sachen, die viele natürlich nicht wissen. Woher sollen sie es auch wissen? Und da helfen wir. Da haben wir eine Art Fragebogen quasi, die ich ausfülle. Und dann sagen wir schon mal, das sind die 5 Leistungen, die es für dich gibt. Die kannst du bei uns auch teilweise schon digital in der App beantragen. Wir stellen den Antrag digital und schicken den dann digital an die Kasse. Also dieser ganze administrative Teil ist der dritte große Teil. Und was wir jetzt begonnen haben, vor kurzem erst, ist, dass wir diese Vision, die ja stark Richtung künstliche Intelligenz geht, Richtung Avatar, der mich eben begleitet und unterstützt, dass wir die jetzt implementiert haben und den ersten KI-Chatbot bei uns in der App, dem ich Fragen stellen kann und der mir dann nicht nur die Frage beantwortet, sondern der mir dann auch in der App weiterhilft. Also ich schilder sozusagen die Situation und der Chatbot gibt mir dann eine erste Antwort und sagt dann, schau mal her, wir haben in der App hier verschiedene weiterführende Links, auf die kann ich dann auch klicken, zum Beispiel zu einem Ratgeberartikel oder zum Beispiel zu einem Antrag einer Pflegeleistung oder zum Beispiel zum Forum, um sich mit anderen auszutauschen. Und das ist so der erste Schritt zu dieser Vision, dass es eben jemanden gibt, eine digitale Instanz, die mich eben rundum begleitet und unterstützt. Wir glauben trotzdem, dass es immer noch notwendig ist, diese menschliche Komponente hybrid dazuschalten zu können. Also wir werden auch künftig immer die Möglichkeit haben, mit echten Menschen dann auch zu kommunizieren, weil wir in der Pflege teilweise eben zum einen sehr komplexe Situationen haben und zum zweiten manchmal auch sehr emotionale Situationen haben, wo dann vielleicht der Chatbot, also die KI, nicht der richtige Ansprechpartner ist, sondern da brauche ich dann mal jemanden, ein menschliches Wesen mit Empathie, der mir einfach auf die Schulter klopft, virtuell sozusagen, und wo es nicht nur im Informationsaustausch geht.
Super spannend. Da habe ich direkt noch eine Anschlussfrage an dich, Markus. Und zwar, jetzt hast du auch gerade beschrieben, dass ihr gerade in diesem Pflegedschungel, und das ist ja wirklich für, also ich habe ja irgendwann auch mal bei einer Kasse gelernt, ich habe es bis heute teilweise nicht verstanden nach 20 Jahren, für jemanden, der von außen kommt, so wie du es beschrieben hast, und eben vielleicht von heute auf morgen tatsächlich als Pflegeleihe in diese Situation kommt. Jetzt hast du gesagt, ihr helft da mit Anträgen, mit den Leistungen. Wo ist aber bei euch dann tatsächlich der Absprung vielleicht auch zu Partnern? Also ich gehe jetzt mal Beispiel, man reicht es bei einer Pflegekasse ein, es kommt eine Ablehnung, was Pflegegrad angeht, was Verhinderungspflege angeht, etc. Wie weit unterstützt ihr da am Ende tatsächlich noch den Kunden oder habt ihr dann da tatsächlich ein Partnernetzwerk im Hintergrund, wo der Kunde darauf zugreifen kann und zum Beispiel dieses Widerspruchsverfahren, was ja auch sehr aufwendig, sehr ermüdend ist, eben mit zu unterstützen?
Genau, richtig. Also wir haben, die Idee ist schon, dass wir als NUI eine Plattform sind, die den Angehörigen in allen Belangen begleitet und durch die gesamte Pflegereise führt. Unser Anspruch ist aber nicht, alles selber zu machen. Deswegen, so wie du richtig sagst, wir haben ein Partnernetzwerk, das wir gerade dabei sind aufzubauen. Wir haben einen sogenannten Marktplatz bei uns in der App, der aktuell 4 Angebote umfasst. Und eines davon ist genau das, was du gerade ansprichst, nämlich der Widerspruch, also die Widerspruchsverfahren. Da haben wir einen Partner, der bei uns eingebunden ist und der, wo wir die Kunden eben dann zu dem Partner weiterleiten. Das Gleiche machen wir zum Beispiel mit Appetito, mit der Landhausküche bei Essen auf Rädern. Wir haben eine Box für die zum Verbrauch bestimmten Hilfsmittel bei uns im Marktplatz drin und wir haben eine Apothekenplattform drin, wo man Medikamente bestellen kann, Rezepte hochladen kann und so weiter. Das sind so Sachen, jetzt die ersten 4 Angebote, die wir im Marktplatz haben. Der Marktplatz, der Begriff ist ein bisschen irreführend. Wir wollen da nicht am Schluss irgendwie 1000 Anbieter drin haben, sondern wir suchen uns sehr bewusst pro Thema einen exklusiven Partner raus, weil auch das ist ein Feedback, was uns die Nutzer gegeben haben. Wenn die bei der Kasse anrufen und sagen, wir suchen jetzt, weiß ich zum Beispiel, jemanden, der uns beim Widerspruch hilft, dann kann die Kasse ja niemanden empfehlen, sondern muss quasi eine Liste von allen Anbietern weiterleiten. Und dann muss der Kunde selbst sich hinsetzen und muss selber diese Auswahl treffen. Und da sagen die Angehörigen oft, da habe ich weder die Zeit noch die Nerven dafür. Wir möchten eigentlich gern, dass ihr uns jemanden empfehlt. Und deswegen sind wir bisher mit diesem Ansatz, den wir gerade erst gestartet haben, muss man sagen, ganz gut gefahren.
Ich kann mir vorstellen, nicht jeder kennt die Situation, jetzt einen pflegenden Angehörigen zu haben. Das ist natürlich jetzt immer wieder verstärkt. Wahrscheinlich jetzt, dass immer mehr Personen damit konfrontiert werden. Aber wir haben ja so, du hast ja diese drei Bereiche ein bisschen erörtert und den letzten haben wir jetzt so ein bisschen abgefrühstückt, sage ich mal. Und den ersten mit der Einsamkeit etc. sich auszutauschen, das ist, glaube ich, auch sehr eingängig. Aber beschreib doch mal diesen zweiten Bereich der Informationsbeschaffung. Wie ist da so ein klassischer Weg bisher gewesen, wenn es da überhaupt einen gibt, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, was es auch bedeutet, jetzt so einen digitalen Begleiter zu haben, der einem dabei auch hilft. Also wie hat das denn bisher ausgesehen für jemanden, der jetzt plötzlich in diese Situation gekommen ist?
Also was ich von den Angehörigen oft gehört habe, und das ist sehr unterschiedlich natürlich bei den verschiedenen Personen gewesen, dass es sehr stark vom Zufall abhängt, wie gut du Zugriff auf beispielsweise eine Person hast, die dich dabei unterstützen kann, die dir helfen kann. Also wenn eine Nachbarin zum Beispiel schon mal eine ähnliche Situation erlebt hat, so einen Pflegefall schon mal hatte mit einem Demenzkranken beispielsweise, dann gab es viele Angehörige, die gesagt haben, ja, ich hatte irgendwie eine Freundin oder eine Bekannte, die hat mich dann unterstützt, weil die hatte so einen Fall schon mal und hat mir erzählt, pass mal auf, mit einem Demenzkranken musst du auf die fünf Dinge achten. Oder es gab Leute, die gesagt haben, ich habe nach 2 Jahren zufällig erfahren von einem Bekannten, dass es eine Alzheimer-Gesellschaft gibt, die gibt es in allen großen Städten. Die beschweren sich immer, dass sie viel zu spät kontaktiert werden, weil die Leute sie nicht finden. Ja, also das ist zum Beispiel so ein klassischer Weg, wo man dann sich Informationen holt. Die haben auch beispielsweise Betroffenengruppen bei den Alzheimer-Gesellschaften und helfen eben ausschließlich Demenzkranken. Ja, und das ist sozusagen sehr vom Zufall geprägt. Und das war so das, was ich eigentlich bei den vielen Interviews aufgenommen habe, dass manche gesagt haben, ich habe erst nach einem Jahr erfahren, irgendwie, dass es eine Tagespflege gibt. Ich habe erst viel zu spät erfahren, dass ich bei einem Demenzkranken, wenn der in seiner Welt ist und mir seine Welt schildert, dann eben ihn da lasse und nicht dann rausziehe und sage, nee, du bist gerade gar nicht im Krieg, wir sind doch jetzt hier im Jahr 2024, weil dann dessen Welt zusammenbricht. Das sind so einfache Tipps und Tricks quasi, die man als Hospizbegleiter in der Ausbildung übrigens lernt, wo ich auch gemerkt habe, dass eben so ein paar Informationen, ein paar Basic-Informationen halt einen unglaublichen Unterschied im Umgang mit den Menschen machen, aber dass die eben oft sehr zufällig bei den Menschen ankommen. Es gibt natürlich von Pflegekassen zum Beispiel, gibt es Pflegekurse, die angeboten werden. Es gibt natürlich eine Pflegeberatung, die ja alle Kassen anbieten müssen. Also es gibt Angebote. Das Problem ist ein bisschen, dass die viel zu wenig wahrgenommen werden. Und was wir bei den Interviews oft rausgefunden haben, wir haben auch gefragt, wieso geht ihr nicht zur Pflegeberatung, wieso nutzt ihr keinen Pflegekurs? Und da kam oft dann die Ansage zum einen, also jetzt zur Krankenkasse zu gehen, von denen ich eigentlich was will, also die müssen mir das Geld ja geben, die dann zu fragen, was ich denn für Ansprüche habe gegenüber der Kasse, wäre so ein bisschen wie zum Finanzamt zu gehen und zu fragen, wie man denn Steuern sparen kann. Das werden die einem auch nicht sagen. Also da besteht so eine gewisse Skepsis quasi, wenn man jetzt einen Berater von der Kasse bekommt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Leute oft gesagt haben, ich bin ja völliger Laie. Ich weiß überhaupt nicht, der kann mir alles erzählen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich fragen soll bei so einem Gespräch. Und da merken wir jetzt mit unserer App, mit diesen Informationen, dass die Menschen sich da erstmal aufschlauen, dass sie so ein Grundverständnis auch für die Pflege an sich kriegen und dann viel gezielter in so ein Pflegeberatungsgespräch gehen können, viel informierter reingehen können. Und das ist auch das, warum die Kassen uns unterstützen übrigens mit unserem Produkt, weil sie sagen, wir haben ein sehr niederschwelliges Tool, diese App, die kann ich mir anonym runterladen. Also kommt ja noch dazu, Pflege ist ja kein Thema, mit dem ich hausieren gehe. Und jetzt jedem erzählen, mein Vater ist pflegebedürftig, ist ja noch immer noch ein Tabuthema, muss man sagen. Anders als jetzt ein Kind, wo man sagt, bin jetzt gerade Mama geworden, alle freuen sich für einen, ruft man ja jetzt nicht raus, mein Papa hat Demenz und hat sich gestern in die Hose gemacht. Ja. Und insofern ist eine App oder so ein digitales Tool halt eine sehr niederschwellige Möglichkeit, mich langsam an dieses Thema ranzutasten, aber eben trotzdem systematisch mich mit dem Thema zu beschäftigen und mir diese Informationen systematisch zuzuführen.
Jetzt hast du gerade einen spannenden Punkt gesagt und auch schon eingangs, dass ihr euer, ich sage jetzt mal, Geschäftsmodell gechanged habt, also gewechselt habt vom Endkunden auf Kassen. Das ist ja oft auch bei vielen Gründer, Gründerinnen ein Thema, dass die Kasse dafür bezahlen soll. Jetzt seid ihr in dem Pflegebereich unterwegs, jetzt hast du die Pflegeberatung angesprochen. Ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass die Kassen darauf anspringen, weil sie ja auch eine gewisse Verpflichtung haben, innerhalb von einer gewissen Zeit eine Pflegeberatung durchzuführen und da auch an Kapazitätsgrenzen kommen. Aber jetzt gib uns da vielleicht mal, wenn das möglich ist, einen Einblick, wie ihr es geschafft habt, tatsächlich Partner, also große Kassen. Und ich habe jetzt gesehen, das letzte, was ihr im, ich glaube, Mitte April, also vor kurzem, die DAK habt ihr gewonnen als Partner, wie ihr es geschafft habt, die Kassen davon zu überzeugen, weil auch das ist ja immer nicht so einfach, eine Kasse zu finden und mit denen zu sprechen und die richtigen Ansprechpartner zu bekommen. Und da vielleicht die zweite Frage gleich angeschlossen: Auf welcher Grundlage habt ihr dann tatsächlich diese Verträge geschlossen?
Ja, sehr gute Frage. Also zunächst ist es so, dass wir eigentlich schon seit Beginn der Gründung immer wieder versucht haben, mit Kassen zu sprechen. Also vor 4 Jahren das erste Mal mit den ersten AOKs gesprochen zum Beispiel und gesagt, hier passt mal auf, ist die Anzahl der Pflegebedürftigen nimmt zu, die Anzahl der Pflegeplätze aber nicht, die Anzahl derjenigen, die sich darum kümmern, also der Pflegenden, sowohl der professionell als auch der informell Pflegenden, nimmt tendenziell eher ab. Das heißt, es geht jetzt darum, diese Menschen einfach ideal, optimal zu unterstützen und wir haben da ein Tool, was dabei hilft. Und das war vor 4 Jahren tatsächlich noch nicht so, hat noch nicht so gezündet. Ich glaube, dass die letzten 1, 2 Jahre tatsächlich die Zuspitzung der Pflegeproblematik einfach bei den Kassen jetzt dazu geführt hat, dass sie gesehen haben, das Thema Pflege, was man in der Vergangenheit immer so als Nebenthema zur Krankenkasse gemacht hat, wo man gesagt hat, gut, da gewinnen wir keinen Blumentopf, da geht es nur darum, keinen Fehler zu machen und irgendwie die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, dass man da jetzt schon Möglichkeiten sieht, eben für die Kunden auch einen Unterschied zu machen. Zum einen, weil eben die Problematik zunimmt, Anzahl der Pflegebedürftigen nimmt jedes Jahr deutlich zu. Lauterbach hat ja jetzt letztens gerade wieder sehr überrascht sich gezeigt, dass letztes Jahr wieder über 300.000 neue Pflegebedürftige dazugekommen sind. Das war die letzten Jahre auch so. Also insofern war die Überraschung ein bisschen verwunderlich. Aber nimmt deutlich zu. Zum Zweiten, wie gesagt, nehmen die Anzahl der Pflegebedürftigen, die sie bereit sind, auch alles aufzugeben oder vieles aufzugeben für so eine Pflege, im Zweifel eher ab. Und jetzt ist es inzwischen so, muss ich sagen, dass die Kassen, glaube ich, relativ einfache Rechnung aufmachen. Die Rechnung ist einfach die, dass ein Pflegeplatz im Pflegeheim ungefähr dreimal so teuer ist wie die Pflege zu Hause, die ambulante Pflege. Und wenn ich weiß, ich habe da eine Zielgruppe zu Hause, die pflegenden Angehörigen, die eigentlich ja gerne pflegen wollen, also die meisten wollen ja pflegen. Und wenn ich die unterstütze, dann können die das auch noch länger tun und ich kann diese Einweisung ins Pflegeheim eben entweder nach hinten schieben oder idealerweise sogar ganz vermeiden, dann lohnt sich das, die zu unterstützen. Und nachdem jetzt durch Corona sicherlich auch die digitalen Fähigkeiten bei den Menschen zugenommen haben, sind die Kassen jetzt deutlich offener für digitale Tools eben genau das zu tun, nämlich die Angehörigen dazu empowern, zu unterstützen. Man geht inzwischen sogar so weit, das haben wir auch schon vor 4 Jahren immer wieder versucht zu diskutieren, das hat damals keinen interessiert, mal über Prävention der pflegenden Angehörigen nachzudenken, weil viele von denen ja später dann in der Krankenkasse landen, mit eben Krankheitssymptomen, die durch die Pflege initiiert sind. Damals hieß es immer, Pflegekasse hat gesagt, interessiert uns nicht, ist SGB V, also Krankenkasse. Krankenkasse hat gesagt, ist Pflege, also es war ja eine klare Trennung. Inzwischen, glaube ich, gibt es da so ein paar Führungskräfte im Kassensystem, die sich da mal ein bisschen ein gesamtheitlicheres Bild machen und Gedanken machen. Also auch das ist ein Thema, Prävention für pflegende Angehörige. Und auch da stoßen wir in die richtige Kerbe. Insofern, glaube ich, hat es ein paar Jahre gedauert, aber diese Argumente, die ich gerade angeführt habe, haben die Kassen dann dazu gebracht, eben mal nachzudenken über digitale Angebote im Bereich Pflege. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, nur noch, muss ich Anführungszeichen setzen, die Kassen davon zu überzeugen, dass sie nicht die besseren Softwareentwickler sind und diese Angebote nicht alle selber machen, sondern dass sie da besser mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, was nichts anderes tut, als eine App oder ein digitales Tool für pflegende Angehörige zu bauen. Und das hat bei manchen Kassen ein bisschen gedauert, bis sie auf diesen Trichter gekommen sind. Manche haben es auch erst mal selber versucht und kommen jetzt zu uns. Andere machen es immer noch selber, aber das ist eigentlich so, glaube ich, momentan für uns die Hauptherausforderung, die Kassen nicht davon zu überzeugen, dass sowas sinnvoll ist. Das haben, glaube ich, alle verstanden, sondern sie davon zu überzeugen, dass sie es nicht selber machen, sondern dass sie das mit uns gemeinsam tun. Und vielleicht noch zu der letzten Frage, die du gestellt hast, auf welcher Grundlage tun wir das? Wir hatten vor, wie lange ist das jetzt her? 2021 ist das DVPMG ja in Kraft getreten, das Digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz. Damals sind die sogenannten DPAS, digitalen Pflegeanwendungen, eingeführt worden, die eigentlich erlauben, dass man so eine App, so eine Pflege-App zertifiziert beim BfArM, beim Bundesamt für Arzneimittel und dann von allen Kassen erstattbar ist. Und da hatten wir eigentlich große Hoffnung, als die Gesetzgebung damals losging. Ich war selber da auch sehr engagiert in dem Gesetzgebungsverfahren. Leider ist das Ergebnis nicht so gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und man sieht es jetzt auch im Markt. Es gibt bis heute keine einzige DIPA, also keine einzige zugelassene DIPA. Man hat damals zum Beispiel verschiedene Tatbestände ausgeschlossen als DIPA, beispielsweise den gesamten Bereich in Wissensvermittlung und Information, was ja der wichtigste, also einer der wichtigsten ist. Auch das gesamte Thema Beratung zu Pflegeleistungen wurde komplett ausgenommen. Das ist auch ein super wichtiger Teil, den wir eben machen. Und insofern war für uns dann klar, als das Gesetz und dann auch die Verordnung rauskam, dass wir keine DIPA werden können. Und dann haben wir eben die Kassen direkt angesprochen und haben gesagt, gibt es da nicht die Möglichkeit, mit euch Selektivverträge zu machen? Und dann kam uns zugute, dass eben jetzt seit, ich glaube, 1,5 Jahren im Gesetz bei dem Paragraph 7a Pflegeberatung ein Zusatz dabei ist, der sagt, dass die Pflegeberatung auch mit Hilfe oder mit Unterstützung von digitalen Tools passieren kann. Und auf dieser Grundlage machen wir jetzt die Verträge mit den Kassen.
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannender Punkt, was du ansprichst mit den DIPAs. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz ein bisschen reinzoomen und auch deine Meinung hören, weil du dich ja sehr intensiv damit auseinandergesetzt hast. Und es gibt da ja ich sage jetzt mal, in der Branche ganz viele Meinungen dazu. Woran liegt es aus deiner Sicht, also eure Story und warum ihr nicht erstattungsfähig seid als DIPA, hast du gerade beschrieben, aber warum gibt es nach jetzt fast, glaube ich, knapp 3 Jahren, es gibt Massen an DIGAs, die ja vergleichbar sind ansatzweise, übers BfArM gelistet sind, warum gibt es bis heute noch keine wirklich zugelassene DIPA?
Ja, also eines der Probleme ist wahrscheinlich, dass man damals die DIGAs, die es ja eben schon gab, als Blueprint genommen hat und nicht die Besonderheiten der Pflege einbezogen hat. Also man hat damals gesagt, okay, für manche Sachen, da gebe ich ja auch recht, macht es total Sinn im Bereich Security, im Bereich Datenschutz, einfach die gleichen Anforderungen an die DIGAs, an die DIPAs wie an die DIGAs zu haben. Wenn man aber dann weitergeht und sich überlegt, wie ist beispielsweise der Nutzennachweis, wie passiert der Nutzennachweis, also quasi die Wirksamkeit der App, wie wird das gemacht? Das ist bei den DIGAs ja so, dass ich eine Studie machen muss, im Zweifel eine RCT-Studie, also eine vergleichende Studie, wo ich zwei Gruppen habe. Die einen nutzen die App, die anderen nutzen sie nicht. Und dann kann man quasi feststellen, ist da eben bei der Gruppe, die es nutzt, eine höhere, wie sagt man da, Heilungschance als bei denen, die es nicht nutzen. Und das funktioniert bei den DIGAs super. Man hat bei den DIGAs übrigens auch ein Jahr Zeit, in einem sogenannten Erprobungsjahr schon sich quasi erstatten zu lassen und in dem Jahr dann die Studie durchzuführen. Was natürlich dazu führt, dass die Unternehmen weniger stark in Vorleistung gehen müssen, sich schon refinanzieren können in der Zeit und damit sogar die Studie vielleicht finanzieren können. Und das Problem ist jetzt, wenn man das überträgt, und es ist eben passiert leider auf die Pflege, dann hat man verkannt, dass die Pflege zum einen nicht dieses Konzept hat, ich habe ein Symptom, ich habe eine Behandlung und habe dann ein Ergebnis, sondern ich habe oft sehr komplexe Situationen. Es ist ja nicht so, dass ein Pflegebedürftiger jetzt Kopfschmerzen hat und dann mache ich irgendeine Intervention und dann hat er die nicht mehr, sondern es sind sehr komplexe quasi Situationen, die gerade bei der Pflege zu Hause und die DIPA ist ja nur für die Pflege zu Hause zugelassen, eben überhaupt nicht mit ins Kalkül gezogen worden sind damals. Das Zweite, was man damals überhaupt nicht beachtet hat, ist, dass es für die Pflege viel weniger wissenschaftlich validierte Messinstrumente gibt. Also es gibt für jedes Symptom in der Medizin gibt es ein Messinstrument. Also Kopfschmerzen, da gibt es dann Fragebögen, da kann man feststellen, hat der jetzt mehr oder weniger Kopfschmerzen. Bei der Pflege gibt es diese Messinstrumente gar nicht. Das heißt, ich müsste als Startup erstmal ein Messinstrument validieren über eine Studie und dieses Messinstrument dann für meine zweite Studie, mit der ich dann meinen Nachweis erbringe des Nutzens, nutzen. Und diese Leistung, die ich da erbringen muss, die ja im Zweifel, da sprechen wir über 18 Monate und da sprechen wir über mehrere hunderttausend Euro, die ich erstmal in Vorleistung gehe, ohne dass ich ein Erprobungsjahr habe. Sprich, ich weiß gar nicht genau, ob ich überhaupt zugelassen werde am Ende, ob diese Investition sich am Schluss quasi ausbezahlt, macht. Und selbst wenn ich dann die paar Zulassungen habe, muss ich ja, dann geht es eigentlich erst los. Dann muss ich ja mein Marketing starten und muss ja sozusagen den Endnutzer erreichen. Und diese Hürde, die ich da gerade beschrieben habe und diese Probleme, die führen, glaube ich, dazu, dass die meisten Startups in dem Bereich sagen, dieses Risiko gehen wir nicht ein, sondern gehen da andere Wege und versuchen andere Monetarisierungskanäle. Und zum Zweiten, das hatte ich vorher schon gesagt, sind einfach so viele Ausschlusskriterien in der DIPA-Verordnung drin, die aus meiner Sicht die wichtigsten Probleme in der Pflege beschreiben, dass es halt auch nicht mehr viel übrig bleibt. Ich kann mich erinnern, bei den Workshops, die wir damals mit dem BMG gemacht haben, in der Vorbereitung zur Regulierung, also zum Gesetz, war ich als Herstellervertreter mit dabei. Und da haben sich immer alle schwer getan, Beispiele zu bringen. Es gab niemand, der wusste, wie das könnte eine DIPA sein. Die einzige DIPA, die jeder immer genannt hat, war Lendera. Das ist so eine App, die das Sturzrisiko misst. und dann eben Prävention zum Thema Sturz macht. Und sonst hat man keine Idee gehabt. Es gab keine Möglichkeit, weil eben die Einschränkungen so groß waren, dass man irgendwie am Schluss, also mir ist auch nichts eingefallen, muss ich zugeben. Und ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass das BMG, Bundesministerium für Gesundheit und die Politik erkannt hat, dass das so, wie es jetzt aufgesetzt ist, nicht funktioniert. Man sieht ja keine einzige DIPA da. Es gab vor kurzem ein längeres Gespräch mit einigen Verbandsvertretern und dem Bundesministerium für Gesundheit zu genau dem Thema. Das Problem ist, glaube ich, erkannt und jetzt muss man es adressieren und muss eben, glaube ich, nicht kleine Änderungen am Gesetz machen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, sondern man muss diese Idee von Pflegeanwendungen in der Pflege nochmal neu denken und eben insbesondere diese Besonderheiten, die die Pflege mit sich bringt, einfach mit in Betracht ziehen.
Okay, wir haben jetzt so ein bisschen glatt gezogen, was ihr macht, was euer Zugang zum Markt ist, was auch so generell der Hintergrund und die Vision ist. Jetzt lasst uns aber mal auf die Next Step schauen. Also was sind denn so die kurz- und mittelfristigen Ziele, die ihr jetzt in nächster Zeit habt?
Ja, also die kurzfristigen Ziele sind, weitere Versicherungspartner zu gewinnen. Also weitere Partner, mit denen wir unsere App quasi an deren Kunden weitergeben können. Wir haben ja, vielleicht habt ihr das auch gelesen, nicht nur Versicherungspartner, sondern auch mit dem ADAC einen Partner, den man jetzt erstmal gar nicht so auf dem Schirm hätte vielleicht für das Thema. Aber das ist wichtig zu wissen, der ADAC hat vor 2 Jahren eine Satzungsänderung vorgenommen, dass die neben dem Bereich Mobilität künftig auch den Bereich Gesundheit adressieren und für ihre Mitglieder künftig eben auch Gesundheitsleistungen anbieten. Und insofern werden wir in den nächsten Monaten, Wochen mit dem ADAC gemeinsam auch ein Angebot für deren Mitglieder auf den Markt bringen, um eben auch, da gibt es natürlich bei den 21,8 Millionen Mitgliedern viele pflegende Angehörige. Man weiß übrigens nicht genau, wie viele das in Deutschland sind. Man geht von 5 bis 8 Millionen Menschen aus, die pflegende Angehörige sind. Gibt es ja keine Liste. Man muss sich ja nicht registrieren als pflegende Angehörige. Aber insofern versuchen wir, weitere Partner zu finden, die eben die Bezahlung, also die Kosten für ihre Kunden, für ihre Mitglieder übernehmen. Das tun wir insbesondere im Bereich Versicherungen, aber wir haben unsere Fühler schon auch in andere Richtungen ausgestreckt. Es gibt durchaus auch andere potenzielle Partner, die vielleicht auch Interesse daran haben, dass ihre Kunden zum Beispiel, die pflegende Angehörige sind, mit einem Tool, was dann co-gebrandet ist. Wir machen es immer so, dass wir unsere App dann mit beiden Logos zeigen. Also das Null-Logo ist dann in der App und das Logo des Partners, dass man dann eine Kundenbindung beispielsweise aufbaut. Also wir versuchen quasi weitere Partner zu finden, die die Monetarisierung eben für ihre Kunden übernehmen. Das ist unser kurzfristiges Ziel. Das mittel- und langfristige Ziel, da geht es eher Richtung Technologie, ist eben die KI, die künstliche Intelligenz, stärker in das Produkt zu implementieren, weil wir haben festgestellt, unser Produkt hat aktuell 16 Feature, also 16 Funktionen in der App. Das ist unglaublich viel. Wir dachten zu Beginn unserer Reise immer, dass wir irgendwann mal das Killer-Feature finden. Also so ein Feature, was quasi alles löst, was alle Probleme löst. Und leider gibt es das nicht. Also wir haben zumindest bisher nach 5 Jahren noch keins gefunden, sondern wir glauben, dass die Kombination dieser verschiedenen Bereiche, dass die den Mehrwert schafft. Und da ist es natürlich für den Nutzer jetzt nicht ganz einfach, 16 Funktionen zu durchdringen und zu verstehen. Und wenn man es da schafft, die KI zu nutzen, um eben dieses Weiterleiten in der App, die nächsten Schritte sozusagen zu definieren, wenn man das über eine KI macht, dann muss der Nutzer gar nicht wissen, welche Funktionen dahinter liegen, sondern dann sagt die KI, pass auf, das sind die nächsten 5 Schritte, dann klickst du drauf und dann wirst du automatisch mit dieser Funktion eben verbunden und die Funktion kann dann entsprechend diesen Schritt ausführen. Und das ist das, was wir gerade versuchen, also stärker zu automatisieren in der App, stärker auch zu personalisieren. Also wir erfahren natürlich viel über die Pflegesituation und wollen dann eben auch nur die relevanten Angebote anzeigen, wollen eben auch proaktiv auf Dinge hinweisen. Also ich sage mal, mittelfristig wollen wir auch Profile erstellen, also natürlich anonyme Profile von bestimmten Pflegesituationen, wo ich dann sagen kann, pass mal auf, du bist gerade in einer Pflegesituation wie viele andere auch. Bei denen war das nächste große Thema dann XYZ, also so Vergleichsprofile sozusagen erstellen. Und das sind so die technologischen und Produktthemen, auf die wir jetzt die nächsten Monate und Jahre setzen und wo wir auch viel Potenzial sehen. Und wo die KI aus unserer Sicht eben super, super, super helfen kann. Und gerade diese generative KI, mit der ich ja dann auch sprechen kann und mich in normaler Sprache austauschen kann, ich glaube, das ist für unsere Zielgruppe, die ja im Zweifel 40 bis 60 Jahre alt ist, eine super Hilfe.
Da vielleicht noch eine ergänzende Frage mit der Vision, mit dem Ausblick. Jetzt seid ihr im deutschen Markt unterwegs. Ist bei euch jetzt auch die Überlegung da, in andere europäische Länder, andere Märkte noch zu gehen?
Auf jeden Fall. Also das Problem ist ja eigentlich in fast allen Ländern der Welt relevant. Also es gibt ganz wenige Länder, wo, ich sag mal, Familienstrukturen anders sind, wo dann quasi die Familien sehr stark die Pflege übernehmen und wo es wenig staatliche Unterstützung gibt. Aber in den meisten, also in den, sage ich mal, Industrieländern ist es überall ein Problem, eine Herausforderung. Die Frage für uns ist dann eher, ob wir uns hier langsam jedes europäische Land der Reihe nach erschließen oder ob wir nicht sagen, wir gehen nach USA, wo wir einen sehr großen, homogenen Markt haben, wo wir auch wissen, dass es Mitbewerber von uns gibt, die da schon sehr erfolgreich unterwegs sind. Und wo wir wahrscheinlich mit unserer App, wir müssen unsere App ja lokalisieren. Also wir müssen wahrscheinlich so 40% der App müssen wir anpassen. Der Rest ist quasi gleich. Also die Demenz ist natürlich die gleiche in jedem Land, aber die lokalen Voraussetzungen sind andere. Insofern ist es wahrscheinlich einfacher für uns, das einmal in großen Anpassung für ein großes Land zu machen, als jetzt in Frankreich, Holland, Österreich, Schweiz, England und so weiter für jedes Land jeweils eine komplette Anpassung vorzunehmen. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir werden uns Anfang nächstes Jahr mit dem Thema beschäftigen, wie wir die Internationalisierung weiter vornehmen. Jetzt in diesem Jahr ist der Fokus noch voll auf Deutschland.
Okay, dann lass uns jetzt zum Ende des Interviews nochmal ein bisschen rauszoomen aus dem Business-Kontext und nochmal kurz ins Persönliche ja, starten, weil wir fangen immer persönlich an und wir enden jedes Interview auch persönlich. Und daher haben wir immer noch zwei Fragen dabei in dem Interview. Die erste stelle ich dir jetzt mal. Wenn du so an deinen typischen Morgen denkst, gibt es da irgendetwas, was du morgens machst, um gesund in den Tag zu starten?
Ja, also es hängt ein bisschen davon ab, wo ich da bin am Morgen. Und ich habe beispielsweise einen Teilzeithund. Also ich mache Dog Sharing. Kann ich übrigens jedem empfehlen, der als Unternehmer ist es ja schwierig, einen Hund zu haben, weil man einfach viel zu busy ist und viel zu viel reist. Ich liebe aber Hunde und es gibt eine Website, die heißt hundelieb.com. Das ist ein, glaube ich, ein österreichisches Startup, die ich vor 3,5 Jahren entdeckt habe. Und jetzt seit 3 Jahren habe ich diesen Teilzeithund, der so 20% der Zeit ungefähr bei mir ist. Jetzt aktuell habe ich ihn mal bis für ein bisschen länger, weil die Besitzerin gerade im Urlaub ist. Und mit dem Hund morgens eine Runde zu gehen, das habe ich heute früh gemacht. Ich wohne am Englischen Garten hier in München und läuft dann in der Früh eine Runde. Das ist so eine Stunde ungefähr. Ist der beste Weg, in den Tag zu starten, aktiv gewesen zu sein, sich an dem Hund zu erfreuen und in der Natur zu sein. Ist eine super Möglichkeit. Sonst, wenn ich den Hund nicht habe, dann mache ich manchmal Yoga. Das ist nicht so ganz regelmäßig, sondern das mache ich so, wie ich Lust habe. Ich meditiere ab und zu. Es hängt ein bisschen dann davon ab, wie mein Stresslevel gerade ist. Je höher das ist, desto mehr meditiere ich. Ja, das sind so die Sachen, die ich morgens mache. Ich habe jetzt aktuell, ich hatte es auch schon mal anders, aber ich habe aktuell kein so ganz festes Morgenritual. Das hatte ich mal eine Zeit lang. Während Corona hat mir das auch sehr geholfen. Da hatte ich immer so eine halbe Stunde jeden Morgen mit Wim Hof. Ist diese Atemübungen, die man macht, und dann geht man noch kalt duschen, die mir in der Zeit super geholfen haben, die ins Energielevel ein bisschen höher zu halten, wo alle so depressiv waren und überall Ausgangssperren waren und so weiter. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der einfach so ein festes Ritual dann über 20 Jahre lang durchzieht, sondern ich passe das immer wieder an. Und da gibt es eben manche Menschen, die machen seit 20 Jahren dasselbe. Das bewundere ich. Ich kann das nicht. Deswegen bin ich da flexibler am Morgen.
Die zweite Frage in dem Kontext ist immer an jeden Gast. Es geistern ja im Gesundheitsbereich ganz, ganz viele Mythen durch die Welt, sage ich mal. Gibt es da einen Gesundheitsmythos, wo du sagst, der gehört eigentlich jetzt endgültig mal aus der Welt geräumt?
Ein Gesundheitsmythos, der aus der Welt geräumt gehört.
Vielleicht sogar
Nee.
auch im Kontext der Pflege, wo man sagt, du hast ja jetzt auch schon viel gesehen, wo du einfach sagst, okay, ist so ein Mythos. Und der hat sich aber aufgrund deiner Erfahrung einfach nicht bewahrheitet, sondern es ist de facto anders. Wenn du keinen hast, das ist auch in Ordnung.
Also ja, mir fällt eines ein, was vielleicht, aber das ist jetzt sehr spezifisch auf die Pflege gemünzt. Als wir begonnen haben, haben wir sehr stark versucht, diese Geschichte zu erzählen, dass wir Angehörigen dabei helfen, sich um ihre Liebsten zu kümmern und zurückzugeben quasi. Also man ist als Kind ja aufgezogen worden von den Eltern. Die haben auch viele Sacrifices, wie sagt man, Einschränkungen quasi in Kauf genommen, Opfer gemacht für die Kinder. Und jetzt quasi macht man das andersrum. Die Kinder opfern auch mal für die Eltern, um eben ihre geliebten Eltern zu pflegen und so weiter, und haben dann aber irgendwann gemerkt, dass das eine sehr romantische Vorstellung von der Pflege ist. Das spielt durchaus eine Rolle, das ist auch ein Teil der Pflege, und es gibt auch Studien, wo man festgestellt hat, dass diese Pflege schon auch sehr viel zurückgibt an die Menschen, die pflegen. Wir haben damit unsere Zielgruppe nicht wirklich erreicht, weil die gesagt haben, ja, Moment mal, also ich meine, das ist zwar meine Mutter, aber das ist echt stressig und mich kotzt das manchmal richtig an. Und es ist, manchmal hängt es mir zum Hals raus und manchmal nervt mich meine Mutter auch tierisch. Ja. Insofern haben wir da versucht, dann irgendwann mal, also da sind wir von diesem Mythos, die Liebsten zu pflegen und um sich um die zu kümmern und zurückzugeben, so ein bisschen weggekommen und haben gesagt, lass das mal die Realität angucken, diesmal nicht anders und die auch dann kommunizieren in unserem Marketing und unserer Werbung nach draußen.
Ja, Markus, dann an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Wenn man jetzt mehr zu NuiCare kommen möchte, wo kann man das am besten tun?
Also über nui.care kann man unsere Website natürlich erreichen und sich da informieren über uns und über Nui. Wenn man mich direkt ansprechen will, dann tut man das am besten vielleicht über LinkedIn. Da ist es nur wichtig, dass man dieses C dazwischen eingibt, wenn man mich sucht, weil Markus Müller, glaube ich, gibt so viele, dass es da schwer ist, mich zu finden. Mit dem C wird dann die Auswahl schon deutlich schmäler, also Markus C. Müller, und mich dann einfach per LinkedIn zu kontaktieren. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit.
Ja, perfekt. Dann vielen herzlichen Dank und wir hören uns ja nochmal in einer zweiten Folge.
Sehr gerne.
Danke für deine Zeit, Markus. Alles Gute.
Danke fürs Gespräch.